Lieber beschwert man sich doch über zu viele Termine, als dass man gar keine mehr im Kalender vorfindet.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig.
Haben wir in der nächsten guten Dreiviertelstunde viel Zeit oder wenig Zeit? Das ist schwierig zu entscheiden. Passiert doch wirklich sehr viel, sehr intensiv, wenn der Schriftsteller, Kulturimpressario, Kulturmanager und Public Intellectual Thomas Girst mit seinem Lektor spricht. Thomas Girst hat schon viel getan und tut viel. Unter anderem verantwortet er das gesamte Kulturengagement von BMW. Und er publiziert und schreibt Bücher, zuletzt bei Hansa, Alle Zeit der Welt. Dieses wunderschöne, einfach jede und jeden faszinierende Buch mit Geschichten über Dinge, die sehr, sehr viel Zeit brauchen. Und das auf einer Welt, auf der Zeit nun einmal ungeheuerlich begrenzt ist. Was ist überhaupt wichtig bei der Arbeit, im Leben? Was will man hinbekommen? Um diese Fragen kreist das Gespräch, bei dem Tobias Heil die Fragen stellte. Der studierte Historiker ist, bereits seit einigen Jahren als Lektor das Sachbuch hier bei Hansa mitmacht und prägt und hier mit Thomas Girst gemeinsam darüber nachdenkt, wozu Menschen eigentlich fähig sind. Dinge zu entwickeln, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg wirken. Vielleicht zum Beispiel Bücher. Viel Spaß.
Hast du dein Handy ausgeschaltet?
Handy ist ausgeschaltet. Handy ist liegt auch aufgrund der Frequenz weit hinten.
Und wie geht's dir damit, wenn das Handy ausgeschaltet ist?
Es geht so. Phantomschmerzen machen sich breit.
Phantomschmerzen, ja. Mhm. Du bist ein gehetzter Mensch.
Nehmen wir schon auf jetzt?
Oder nicht? Ja, wir nehmen schon auf.
Wir nehmen noch nicht auf.
Natürlich nehmen wir auf. Ich habe mir die Eingangsfrage vorher überlegt, ja. Ich habe mir gedacht, das ist genau der Punkt, mit dem wir anfangen.
Mein Handy ist ausgeschaltet und es fühlt sich für den Augenblick okay an.
Also ich habe mir schon eine gewisse Struktur überlegt. Ich habe gedacht, wir fangen jetzt mal ganz klassisch an. Zuerst der Autor und dann sein Werk. Wir fangen mal damit an, wie du so als Kind warst. Mhm. Warst du da auch schon so schnell und so alles gleichzeitig, kaum zu fassen?
Ich habe mich dahingehend verändert und das hat tatsächlich meine Ex-Freundin auch festgestellt, als sie den Beitrag sah, der zu dem Buch im Bayerischen Rundfunk lief, wo ich als Frühaufsteher tituliert wurde. Und sie schrieb mir nur zurück, Frühaufsteher? Fragezeichen, ehrlich? Und da dachte ich, wow, bin ich also doch erst Frühaufsteher geworden und nicht zum Frühaufstehen geboren. Ich glaube, ich war mit Sicherheit ruhiger, weil es in Saarbrücken, dort wo ich groß wurde, weniger Abwechslung und weniger Schlüsselreize gab. Zumindest auch noch in der Zeit vor der Pubertät, als das heute der Fall ist. Ich vergleiche mich oft mit einem Planeten ohne Atmosphäre. Ich bin eher so der Mond. Jedwedes hinterlässt einen Krater, hinterlässt seine Spur auf mir. Ich habe da kein Schutzschild um mich rum. Und wenn man so lebt, dann lebt man natürlich einerseits intensiver und andererseits lotet man die Freuden genauso aus wie auch die Schmerzen. Also beziehungsweise geraten die einem manchmal ins Tiefe hinein.
Und wenn du ein Mond bist, um welchen Planeten kreist du dann?
Ich werde manchmal zitiert damit, dass ich immer sage, auf Planet Girst regiert Girst. Also man baut also sich sozusagen sein eigenes. Ich kreise um mich selber. Ich bin ein solipsistischer Altruist.
Ein solipsistischer Altruist. Also du bist ein Mensch, der ganz auf sich selbst bezogen ist, aber dabei immer an die anderen denkt.
Ich bezogene Selbstlosigkeit.
Mhm. Gut. Und wie bist du so geworden? Ist ja ein sehr singuläres Lebensmodell.
Nee, wenn man mich lässt, ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ich schöpfe gerne alle Energien aus, die ich habe. Und so lebe ich auch, ohne dass ich denke, dass ich mich dabei gefährde oder meine Gesundheit gefährde. Das wollen wir nicht, dass irgendein Autor mal in der Ecke liegt. Wenn du es wissen willst, war das so, ich glaube, es gibt so ein Gedicht von Edgar Allan Poe, wo er sagt so, I do not drink from a common well, I am not like others are. Und natürlich sieht sich jeder, und das ist auch das Schöne daran, als singulär an. Also wir sind ja immer das Individuum in der Masse, ob wir uns in der U-Bahn bewegen oder auf einer geschäftigen Straße. Mir ist es immer wichtig zu sagen, dass ich doch Klassensprecher war und auch Freunde hatte, weil ich tatsächlich auch mal ganze Sommer lang einfach nur zu Hause war und gelesen habe. Mhm. Den ganzen Proust beispielsweise gelesen habe mit 15.
Mit 15 hast du ja, das ist schon eine klassische Pubertätslektüre eigentlich.
Ist es, total. Also alles, was ich über Frauen erfuhr bei zwei Brüdern, habe ich über Proust erfahren.
Also du hast zwei Brüder?
Ich bin in der Mitte.
Du bist in der Mitte, Sandwich-Kind, hartes Schicksal?
Weiß ich nicht. Ich habe es meinen Eltern, glaube ich, immer am leichtesten gemacht. Mhm. Ich war sozusagen, während andere versucht haben, den Mädchen auf der Sonnentribüne des Saarbrücker Schwimmbades, Totto-Bades, zu imponieren mit gekonnten Sprüngen vom Dreier, Fünfer, Zehner, den es damals noch gab, bin ich zu Hause geblieben und habe gelesen und habe mich aber auch so früh begeistert für, also diese Menschen waren ja real, Proust oder auch Joyce oder so. Das hört sich jetzt so total borniert an, wenn man in so einem frühen Alter diese Menschen liest, aber die waren mir so nah und so real und so wichtig für mein Leben. Klar habe ich auch früh getrunken und Spaß gehabt und bin ausgegangen und habe mir tatsächlich im Alter von 14 Jahren auch einen Stock mit Silberknauf zugelegt.
Hast du den noch?
Den habe ich nicht, weil den tatsächlich dann beim Zivildienst in Hamburg, als ich dann 19, 20 Jahre alt war, ein sehr enger Freund zerbrochen hat. Oh. Wir haben auf der Reeperbahn. Ja.
Wahnsinn.
Und er meinte, auf einmal nahm er meinen Stock und meinte so und zerbrach den übers Knie und war genauso geschockt wie ich, weil wir nie dachten, dass dieser Stock, der inzwischen auch im Gegensatz zu seinem Besitzer mythische Dimensionen angenommen hatte, war das einfach so, dass das irgendwie dachte ich, okay, das ist jetzt auch der Punkt gewesen, dass der Stock mich nicht mehr begleitet. Ich bin aber 6 Jahre lang ohne den nicht aus dem Haus gegangen und der Stock verdankte sich meiner Neigung oder meiner Zuneigung, meiner Begeisterung, wie sie auch nie mehr danach so war für Salvador Dalí. Das war so die Einstiegsdroge in die Kunst. Mhm. Und der lief natürlich rum mit seinem Bart und mit seinem Stock und ich lief rum mit dem Frack meines Großvaters. Du hast ja zwei Möglichkeiten, wenn du gegen deine Eltern rebellierst. Du ziehst dich besser an als sie oder schlechter wie die meisten. Ich reiß mir Löcher in T-Shirt und Hosen. Und so kam das mit dem Stock zustande. Und ich habe natürlich genossen, dass über mich gesprochen wurde, in Saarbrücken, kleiner Ort, ohne dass die Menschen wussten, wer ich war. Also diese Art von Zuwendung.
Du warst der Dandy von Saarbrücken sozusagen.
Schließ mal irgendjemand an der Straßenkreuzung. Es muss 1985 gewesen sein. Und womöglich war sein Opel Manta das Fenster herunter und rief nur so, scheiß Popper! Und ich drehte mich so um und dachte, mit wem redet er gerade? Ich befürchte, er meinte mich.
Ja, nun ist es ja bis heute vielleicht dein Markenzeichen geblieben. Also muss den Leuten, die jetzt hier zuhören, muss man vielleicht sagen, es ist draußen irrsinnig heiß. Aber Thomas Girst sitzt weiterhin mit Hemd und Krawatte, da er war so leger, sein Sakko abzulegen.
Das habe ich getan, weil du ein kurzärmeliges Hemd trägst, sonst hätte ich nicht abgelegt. Aber es sieht gut aus.
Diejenigen, ich greife das Thema nur auf, für diejenigen, die diesen Podcast abonniert haben, es ging ja in einer früheren Folge schon darum, wie nachlässig Verlagsangestellte angezogen sind. Aber also wie gesagt, Thomas Girst hat uns immer im Haus damit imponiert, wir haben also auch oft danach noch gesprochen, wie perfekt er angezogen war. Und jetzt habe ich also gelernt, dass er das schon seit seiner Jugend kultiviert. Dann also raus aus Saarbrücken nach Hamburg.
Wenn du mir noch eins erlaubst, zu dieser Kleidung. Ja. Und wahrscheinlich werde ich auch mal ein ganzes Buch über Revertücher schreiben. Sehr oder schön. So. Es gibt so endlos, weil die Menschen, Männer, ich werde ja jetzt mittlerweile für eine Servicekraft gehalten, weil selbst bei BMW hat ja keine mehr Krawatte an. Aber ich sage dir mal eins, die jungen 20 bis 22, 25-Jährigen, die natürlich dann wieder anstinken wollen gegen das Establishment, und beim Establishment keine Krawatten mehr finden, die ziehen natürlich wieder welche an. Das heißt, ich bin auch wieder ahead of the curve mit meiner Krawatte, die ich nie abgelegt habe. Aber ich weiß noch, dass wir irgendwann mal in Cochin Nosiris, wo wir seitens BMW die Biennale fördern, die alle 2 Jahre passiert, im Südwesten Indiens, auch natürlich, da sind es dann tatsächlich 50 Grad im Schatten, mit Krawatte und Anzug rumgelaufen bin. Und dann meinten, da kamen so Leute vom Goethe-Institut auf mich zu, die so meinten, Herr Girst, von der Handelskammer, ziehen Sie sich bloß um. Es hat aber bei mir auch etwas mit Wertschätzung zu tun, dass ich dann mich nicht legerer kleide, nur weil es vielleicht die Temperaturen einfordern. Und die beredeten mich förmlich und kesselten mich ein und wollten einfach, dass ich meine Krawatte ablege. Und die waren natürlich selber indischer angezogen als die Inder, also mit Sari etc. Ich erzähle das nur deshalb, weil am Folgetag saßen wir alle gemeinsam beim Frühstück und die lokale Presse hatte tatsächlich ein Foto gemacht, genau von dieser Szene, in der Berichterstattung über die Cochin Nosiris Biennale. Ja. Und darunter stand nur als Bildlegende Thomas Girst surrounded by local artists. Und das zeigte ich dann am Frühstück und sagte, deshalb ziehe ich mich nicht so an, wie ihr das vielleicht tut. Also es hat auch immer was, wenn man sich selber, glaube ich, treu bleibt und hat auch was, mit einem Gerüst zu tun hat, mit dem man sich jeden Tag wieder hochzieht. Beziehungsweise ist es natürlich auch eine Rüstung,
ja.
So wunderbar durch den Tag zu schreiten. Man will ja auch einfach andere damit erfreuen, dass man durch den Raum diffundiert. Und wenn einem das gelingt, indem man sich gut kleidet, finde ich das sehr schön.
Das
unterscheidet die Mode vom Stil.
Das ist sehr respektabel, ja. Du hast jetzt ein bisschen vorgegriffen für die wenigen Leute, die vielleicht beim Namen Thomas Girst noch nicht genau wissen, wer du bist. Das ist viel, also BMW, der Name BMW. Du hast bei BMW hast du eine etwas ungewöhnliche Stelle. Du bist dort für die Kunstförderung zuständig. Also hast nichts mit dem operativen Geschäft oder.
Naja, wir zahlen alle ein auf das Kerngeschäft, auch mit dem Kulturengagement.
Schon, ja, aber ich meine, von deiner Tätigkeit, das ist nicht irgendwie Schrauben oder
schade.
Oder,
ja.
Eigentlich schade, ja, aber ja. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück.
Ja.
Also Hamburg, dann.
Also vielleicht davor noch, ich bin in Trier geboren und wir sind wahnsinnig oft umgezogen, weil mein Vater einfach Karriere machen wollte als Banker und von Trier nach Ludwigshafen, nach Bitburg, nach Mainz, nach Saarbrücken innerhalb der ersten 13, 14 Jahre meines Lebens und dann von Saarbrücken eben noch ein Jahr Schuljahr in Amerika. Davor war immer Versetzung sehr gefährdet, aber in Amerika wollte ich unbedingt den Schulabschluss machen. Ich bin nach der 11. Klasse dorthin und habe da dann wirklich auch Ambitionen dahingehend entwickelt, ein Ziel erreichen zu wollen.
Ja.
Und dieses Jahr in Amerika hat mich, glaube ich, total geprägt, weil das war eine Familie, die haben zum Spaß Reifen im Wald verbrannt und alle haben Hasch geraucht und Härteres genommen und ich bin da so als 16-Jähriger reingeschlittert, habe mitbekommen, wie die Polizei da mehrmals ins Haus kam. Es gab kaum Essen und riesen Wäscheberge im Keller. Es war keine Frau da. Der Mann war Machine Operator bei Chrysler. Natürlich boten mir direkt Freunde aus der Klasse an, dass ich auch bei ihnen einziehen könnte. Aber das hätte dem alten Herrn das Herz gebrochen. Irgendwie war das auch eine wahnsinnig wilde Zeit. Und ich glaube, das hat mich irgendwo auch extrem geprägt, weil ich da mit Dingen konfrontiert wurde, mit denen ich sonst nicht wohlbehüteter aufwachsend in Deutschland konfrontiert worden wäre. Und dann habe ich mich mit dem Freund, besagten Freund, der meinen Stock zerbrochen hat, haben wir gedacht, wir müssen raus aus Saarbrücken, lass uns doch nach Berlin gehen, größte Stadt Deutschlands, wir wollten die größte Stadt Deutschlands.
Ja. Ja.
Und die hatten aber damals noch keine Zivildienst. Plätze für Männer aus dem Rest der Republik, weil es war ja gerade die 1989 war ja gerade erst passiert.
Ja,
zuvor musste niemand Zivildienst machen. In Berlin war ja ein anderer Status. Dann wurden die Stellen eingerichtet, zunächst mal nur für Westberliner oder für Berliner, so dass wir dann dachten, okay, dann gehen wir nach Hamburg. Und das war dann nicht nur die Stadt des Zivildienstes, sondern auch die Stadt des Studiums.
Genau. Und du hast dann, was alles studiert? Kunstgeschichte, Germanistik und...
also Kunstgeschichte, Neue Deutsche Literatur und Amerikanistik.
Und Amerikanistik, ja. Was war das wichtigste Fach?
Amerikanistik war das Hauptfach.
Als Hauptfach.
Ja, wobei ich Kunstgeschichte, ich habe immer so, bei dem Studium war das so, dass, also meine Eltern hatten beide nicht studiert und konnten mir da auch nicht so helfen und waren auch nicht diejenigen, die die Zeit hatten, sich für Kunst und Literatur zu interessieren, in ihrem Wollen und Bemühen darum, sich eine Karriere oder einen Beruf aufzubauen in der ersten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich dachte immer so, ich interessiere mich so für Kunst, wie ich mich für Literatur interessiere. Mhm. Und jetzt muss ich mich entscheiden, bis ich dann merkte, hey, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Mhm. Du kannst Kunst und Literatur studieren.
Ja.
Und dieses Sowohl-als-auch ist letztlich etwas, was mich immer noch vom Ansatz her extrem prägt. Ich bin zwar 10 Jahre lang Messdiener gewesen und auch katholisch sehr versiert, zumindest über einen langen Zeitraum hinweg, immer noch der Gestalt, dass ich niemals aus der katholischen Kirche austreten könnte, selbst wenn ich weiß, was da für ein Schindluder getrieben wird. Aber ich bin tatsächlich mal, es ist keine 3 Jahre her, zum Grab von Kierkegaard gefahren, auf dem protestantischen Friedhof nach Kopenhagen und habe ihm, war ein bisschen pietätlos, aber tatsächlich den Mittelfinger gezeigt und mich dabei fotografieren lassen, weil ich dachte so, take that, Kierkegaard, mein Leben ist nicht entweder oder, Tagebuch eines Verführers einerseits und calvinistische Bestimmung andererseits, sondern es ist nicht entweder oder, sondern es ist ein sowohl
alles,
als auch.
Alles zusammen, genau. Wie bist du eigentlich auf die Kunst gekommen? Also Proust in Saarbrücken, und das ist ja eigentlich so klassische klassische Geschichte. Man sitzt in der Provinz, man ist unglücklich, man langweilt sich, Bücher kriegt man einmal.
Ja.
Ich kenne Saarbrücken nicht, aber ich habe jetzt mal so das Vorurteil, es ist nicht so der Ort, wo man in erster Linie auf die Kunst gestoßen wird.
Nee, aber weißt du, es langt ja. Also wenn du jetzt, klar, jetzt ist München gerade groß genug, wenn es darum geht, Ausstellungen zu sehen und vollends einzutauchen in das, was einen interessiert. Aber wenn du heranwächst, dann langt natürlich auch die Saarländische Galerie. Ja. Dann langt auch die Galerienszene dort aus vier Galerien, die irgendwelches Zeug zeigen. Ich will das gar nicht so despektierlich sagen.
Nein, das war jetzt gar nicht so gemeint.
Nee, ich weiß, was du meinst. Aber sagen wir so, das Koordinatensystem Saarbrücken hat für einen neugierigen Menschen, der sich natürlich über Bücher neue Welten erschließen konnte, vollends gereicht. Mhm. Klar gab es eine Literaturszene dort. Ja. Natürlich haben wir uns zusammengetan. Mhm. Und mit dem Studium in Hamburg kam natürlich auch dann die direkte Bekanntschaft ab Semester 1 mit Jan Wagner.
Ja. Ja. Ihr habt euch, also Jan Wagner, bekannt als Hansa Berlin Autor, der berühmte Lyriker.
Hansa Bestseller Autor.
Hansa Bestseller Autor.
Der ist als Lyriker in die Spiegel Bestsellerliste geschafft.
Auf jeden Fall, also, und ihr habt euch beim Studium kennengelernt, Jan Wagner und du.
Genau, und ich hatte da tatsächlich, so viel zu Saarbrücken, schon eine lose Platzsammlung auf Basis unserer Begeisterung für Marcel Duchamp mit besagtem Freund, mit dem ich auch nach Hamburg kam, als Literaturschachtel. Ich glaube, ein oder zwei Nummern haben wir da schon herausgegeben mit Freunden, die schreiben wollten, mit Künstlern, die dafür was produziert haben. Das Ganze unter dem Stichwort NPRM, also Non-Profit Art Movement. Wir wollten das eben, ich habe glühende Manifeste gegen jeglichen Einfluss der Wirtschaft und der Kultur geschrieben. Wir wollten das zum Selbstkostenpreis verkaufen, an allen Mechanismen vorbei. Und damals war das tatsächlich noch möglich, dass man sich eine ISBN-Nummer holte und auch einfach in den Buchläden vorbei ist und die immer so 5, 6 genommen hat.
Ja.
Und so, und mit Jan kam das dann zustande. Wir hatten zusammen eben Seminare besucht, Anglistik. Ja, ich verrate mit Sicherheit nicht zu viel, dass wir uns nachts die Nächte um die Ohren schlugen und einfach über Literatur sprachen und er dann auch mit noch nie publizierten Gedichten, vormals noch nie publizierten Gedichten herausrückt und wir uns gegenseitig das vorlasen, was wir so schrieben. Und ich sagte dann, komm, also dann publizier doch in der Schachtel, die wir da herausgeben. Ja. Und dann war er zunächst als Autor mit dabei und dann als wunderbarer Mitherausgeber, weil Jan lernte dann natürlich ganz schnell viele, und auch das, dadurch, dass er in Dublin war und dann nach Berlin ging, viele tolle Schriftsteller kennen, die alle zum ersten Mal in dieser Außenseite des Elementes, so hieß diese Schachtel, publiziert hatten. Und die Arbeit natürlich hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch viel Zeit beansprucht.
Dann also Studienabschluss in Hamburg?
Ja.
Oder?
Ja. Über erst ein DAD-Stipendium in New York University.
Ja.
Und dann machte ich sozusagen auf der halben Pobacke meinen Magister berufsbegleitend in Hamburg. Weil als ich, wenn man als junger Mann, also mit Anfang, Mitte 20, die Chance hat, nach New York City zu kommen, auch noch an der NYU zu studieren, das Stipendium war natürlich nach einem Jahr vorbei, aber ich wollte natürlich dort bleiben.
Logisch.
Und habe dann auch direkt einen Job gefunden an der Galerie, an der Upper East Side. Angefangen habe ich dann sehr viel fürs Deutsche Feuilleton zu schreiben, dann auch als Korrespondent der Taz und auch für FAZ, SZ Magazin etc. Viel geschrieben, weil ich natürlich eh in der Kunst dort unterwegs war und glücklich dort auch über ein Arbeitsstipendium, das sich direkt an mein Studium dort anschloss, zu bleiben, ohne den Magister in Hamburg abgeschlossen zu haben, was ich dann machte, indem ich Professoren bekniete, dass sie mir doch bitte noch die Scheine geben mögen für Hausarbeiten, die ich dann noch schreiben würde, für Seminare, die 5, 6 Jahre zurücklagen. Und so ging das dann. Also irgendwie war das sehr lieb. Ich glaube, heute ist das unmöglich.
Wie lange warst du dann in New York?
8 Jahre.
8 Jahre.
Mhm. 1995 bis 2003.
Bis 2003. Mhm. Und dann zurück nach Deutschland?
Genau. Ich hatte zwischenzeitlich geheiratet, bin dann wieder zurück in meine WG nach Brooklyn und dachte so, es muss sich ja irgendwann mal was ändern. Meine Frau war hier in München. Mhm. Ich hatte dann einen anderen Job in New York für den Harvard-Professor Stephen Jay Gould, mittlerweile verstorben, auch Hansa-Autor.
Bleibt alles in der Familie.
Bleibt in der Familie. Ganz, ganz toller Mann. Ja, ja, aus dessen Wohnung, aus dessen Loft heraus in Soho haben wir das Art Science Research Laboratory, durfte ich als Forschungsleiter leiten. Das war eine herrliche Zeit, und aber es war dann auch die Zeit, sich mal ohne zeitliche Not nach Deutschland zurück zu orientieren, sodass ich dann eine Bewerbungstournee nach dem anderen in Deutschland durchgeführt habe, und es klappte dann eben bei
BMW. Bevor wir uns klappen lassen, Kunst und Wissenschaft, ist ein Stichwort, Begriffspaar, auf das ich zugesteuert bin. Bist du eigentlich ein Renaissance-Mensch?
Was bedeutet das?
Ja, ich denke da manchmal so, also auch wenn man dein Buch sich anschaut, du beschäftigst dich mit Kunst, du beschäftigst dich mit Musik, mit Philosophie, du hast dich bei Stephen Jay Gould mit Wissenschaft beschäftigt, Literatur, also so dieses Uomo Universale, ist das schwebt mir das irgendwie vor, oder hat
sich das einfach null, so nee. Ergeben? Nee, ich glaube eher so, Jack of all trades, master of nothing, sagt man immer so. Okay.
Universaldilettant,
ja. Also genau, Universaldilettant. Heute bezeichne ich mich ja gerne als Klobetrottel, weil ich durch die Arbeit so viel unterwegs sein muss. Aber der, ich habe, glaube ich, auch entweder habe ich das im Buch geschrieben oder woanders, dass so dieser letzte, wie war der noch genannt, bei Musil, ist das der Arnheim, so der letzte Universalgelehrte, ja, den es noch geben kann, bevor sich sozusagen ja auch die Bereiche der Physik so derartig untereinander aufsplitten, dass man selbst in einer Disziplin kaum noch miteinander reden kann.
Ja.
Ich glaube sehr fest daran, und das ist auch etwas, was ich meinen Kindern weitergeben möchte, dass man in einer Sache wirklich Meister sein muss. Da muss man tief gegraben, fundiertes Wissen haben. Und von dort aus kann man sich diffundierend in alle Richtungen bewegen. Das ist bei mir mit Sicherheit Marcel Duchamp, der sozusagen ja auch am Nullpunkt des Koordinatensystems, dessen ruht immer schon da gewesen, was die moderne und die zeitgenössische Kunst heutzutage ausmacht. Über den habe ich 4 Bücher in englischer Sprache geschrieben.
Also das wäre dein, das ist dein archimedischer Punkt.
Absolut. Und das werde ich auch nicht müde. Und diese Begeisterungsfähigkeit immer tiefer zu bohren. Mhm. Also das interessiert mich sehr viel mehr als all over the place zu sein, wenn du mir den Anglizismus verzeihst. Aber ich glaube, als Basis, ich sage auch immer, man kann mir immer mein Spielbein wegtreten, auch bei der Arbeit, aber nie mein Standbein.
Ja,
so, da weiß ich, ich stehe irgendwo, ich stehe auch für etwas. Und ich glaube, es ist wirklich diese tiefen Ergründung. Mir wurde erst letztlich auch bei Stephen Jay Gould gelehrt, dass man auch mal eine Fußnote sein lassen kann. Dass niemand anderes weiß außer einem selber, dass vielleicht hier noch etwas fehlen könnte, dass man Dinge gehen lässt, dass man sich davon verabschiedet und die genug wissenschaftlich fundiert trotzdem sind. Ich glaube aber, dass das als Charakterzug, und manchmal, wenn ich faul an einem Sonnentag herumliege, denke ich so, ja Girst, das behauptest du auch immer nur und trägst das wie eine Monstranz vor dir her, aber das als Charakterzug dennoch immer prägend sein sollte, diese Neugier und diese Unersättlichkeit im Wissen wollen, die mich dann auch tatsächlich für das Buch immer weitergeführt hat, auch so ein Kapitel, ich meine, es sind ja jeweils nur 5 Seiten, aber Mathematik, bin ich eine totale Flasche da drin. Gleichwohl hatte ich mal bei einem Mathematiklehrer, der mich nicht nur als Flasche gesehen hat, sondern auch wusste, okay, in Deutsch bin ich vielleicht gut, aber ich habe dem auch mal eine Mathematikarbeit zurückgegeben, wo ich einfach nur schrieb, nichts ist so elend wie der Mann, der alles will und der nichts kann. Ich glaube, das ist von Goethe. Und dann schrieb er nur darunter, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Das ist souverän.
0-0 ungenügend 6. Und dann lächelt man sich halt an und wusste, okay, ich bin eine totale Niete, aber wir begegnen uns auf Augenhöhe oder du mir. Dafür musst du dich weit bücken. Aber was ich damit sagen will, ist, man wächst ja an seinen Herausforderungen und Aufgaben. Und klar, man hat ja mittlerweile, es geht ja ums Netzwerk.
Ja.
Es geht ja nicht darum, dass man etwas nicht weiß, sondern dass man weiß, wie man fragen kann, wenn man etwas nicht weiß. Und da war ich eben dankbar über den Austausch mit Menschen aus der Mathematik, über eigene Recherchen, dass ich mir zumindest zugetraut habe, ein Kapitel, das mich auch wirklich fasziniert hat, gerade weil ich so wenig davon verstehe, über Mathematik so zu schreiben, dass auch Mathematiker denken, ja, hat Hand und Fuß. Und das traue ich mir mittlerweile zu, das war aber nicht immer so.
Wir kommen auf das Buch natürlich auch noch zu sprechen. Jetzt sind wir 2003 in München. Blindbewerbung?
Ja, Blindbewerbung
bei BMW. Und seitdem dort.
Ja, seitdem dort. Es hat mir noch nie jemand einen besseren Job angeboten. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so lange in einer Stadt bleibe, weil ich ja doch auch immer nicht Rastlosigkeit, aber doch so lange auch immer wieder umgezogen bin als Kind. Und auch in New York die 8 Jahre auch innerhalb der Stadt natürlich umgezogen, dass ich jetzt sozusagen seit, nicht als Schande, aber mir ist fast peinlich zu sagen, dass ich seit 16 Jahren in München nunmehr lebe, eine Stadt, die mir echt gut abgeht, die mir aber auch dadurch erträglich ist, dass man natürlich immer wieder oder ich vielmehr dahin zurückkehre, weil ich eben so viel unterwegs bin. Gut, meine 3 Kinder sind jetzt dort. Meine Frau lehrt mittlerweile in Nürnberg als Professorin an der Akademie. Es ist eine gute Homebase, wobei ich immer, wenn in der Kunstwelt wird immer gefragt, Thomas, where are you based? Und es hört sich immer so an, als wäre man auf irgendeiner Raumstation unterwegs, weil keiner mehr fragt. Und ich sage dann immer, no, I live somewhere. Ich lebe in München. Und ich lebe gerne dort. Gleichwohl ist natürlich die Stadt lädt dazu ein, gerade wenn man natürlich auf der Stadt ein gewisses Niveau erreicht hat. Ich glaube, von unten gesehen ist die Stadt wirklich, kann auch sehr grausam sein. Aber dieser, und wir sind wieder bei dem Wort, das ich eingangs für mich benutzte, aber
Der selbstreferenzielle Solipsismus, ich versuche das immer in Formeln zu fassen, ist das, was mich oftmals an München stört. Mhm. Für mich aber erträglich ist dadurch, dass ich eben die Hälfte der Zeit auch unterwegs bin. Aber was die Stadt, und man muss ja nicht immer nur jeden Abend am Kulturleben teilhaben, aber wenn man abends im Bett liegt und liest, egal was, und weiß, da ist gerade eine Oper, da ist gerade eine Lesung, da ist gerade ein Theater, eine Theateraufführung, ein klassisches Konzert, das ist so herrlich. Mhm. Das Wissen darum, wie viel drumherum passiert, dass ich echt gerne in München in dieser kulturell so reichhaltigen Stadt unterwegs bin.
Ja, ist es nicht auch so, also wenn du das so die, muss ich sagen, also mit deinem Beruf, dadurch, dass du für die Kulturförderung bei BMW zuständig bist, und zwar, also es ist ein weltweites Engagement über alle Kontinente, also dadurch bist du ja wahnsinnig viel unterwegs und ist dann eben gerade auch sowas, ja, sowas Friedliches und vielleicht manchmal auch ein bisschen Spießiges wie München dann eben doch ein ganz guter Rückzugsort. Es ist ja, also ich wohne ja auch sehr gerne.
Ja, ja. Wir sind ja sogar Nachbarn. Wir wissen ja, wo wir beide wohnen. Sagen wir nicht weiter, sonst wollen noch mehr Leute dorthin ziehen.
Sonst wollen ja noch mehr Leute, das ist ja schrecklich. Aber ja, es ist nicht auch dann einfach so, dass man so einen Ort hat, wo man
total
sich dann, also,
Erdung?
Denn ich meine, wenn man aus New York kommt oder aus London kommt, ich stelle mir das ja auch mal wahnsinnig, es ist tolle Städte, aber es ist ja wahnsinnig anstrengend. Und dann ja gerne das etwas Provinzielle oder manchmal das Kleine von München, aber es ist halt einfach wahnsinnig angenehm hier immer.
Ja, und dieses, jeden Morgen dieses Radeln durch den Olympiapark zu BMW und wieder zurück und dort die Hügel zu sehen, wenn sie noch nicht der Mähdrescher erwischt hat, das ist so herrlich, weil man durch bestimmte Ausschnitte, wenn man den Kopf aufrichtet, einfach auch denken kann, man ist irgendwo mitten in der Landschaft. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Qualität.
Also wir können hier ja auch mal ausnahmsweise verraten, dass bei uns einer der wenigen Fälle da ist, dass der Weg in die Arbeit von Autor und Lektor fast der gleiche ist. Mhm. Also erst nach einem Drittel geht es bei Ihnen dann etwas mehr nach Norden und bei mir noch ein Stück weiter nach Osten, aber die erste Strecke könnten
wir. Und gleichwohl haben wir uns noch nie, bei der Fahrt zur Arbeit sind wir uns begegnet. Ja. Wahrscheinlich, weil du viel früher anfängst
zu arbeiten. Ich glaube, du fängst viel früher an. Und damit nähern wir uns jetzt immer mehr dem Buch. Du bist ja also ein Mensch, der wahrscheinlich deutlich mehr arbeitet als ich zum Beispiel und der eben dauernd unterwegs ist. Es gibt Leute, die behaupten, man könnte dich auch zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sehen. Das ist mir auch schon berichtet worden. Und ist es selbst gewählt, dieser überfüllte Terminkalender und dieses Eilen von einem Termin zum anderen, oder es ist etwas, was aus äußerlichen Zwängen kommt, weil eben diese Aufgabe bei BMW, die ist, die du da eben hast. Und würdest du es eigentlich viel ruhiger angehen?
Also es gibt ja immer dieser rasende Stillstand und dieses, ich berausche mich tatsächlich und daran. Und
auch ein Buch von Hanse, um das nur nebenbei zu sagen.
Ah, tatsächlich.
Ja, Paul Virilio, rasender Stillstand.
Karl Hanse Verlag, ja. Fantastisch, guck mal. Ja. Das ist aber für mich tatsächlich, ich berausche mich daran, die Dinge hinzubekommen. Und ich will die auch hinbekommen und ich möchte diese Dinge meistern. Ich sage immer, drei Dinge sind für mich bei der Arbeit wichtig. Das ist intrinsische Motivation, der eigene Anspruch und ein hohes Verantwortungsgefühl und auch eine Eigenständigkeit, die damit einhergeht. Mhm. Und das sind diese Dinge, die auch meine Arbeit ausmachen und die ich letztlich auch gerne. Ich kann das nicht verlangen von Mitarbeitern, weil wenn ich denen abverlange, was ich mir selber abverlange, könnte es ungerecht sein.
Ja.
Messe ich die daran, was sie selber sagen, was sie hinbekommen möchten, sodass man da nicht mit zweierlei Maß misst oder in dem Fall eben es tut. Mir ist aber da diese... Ein Kapitel im Buch geht ja auch über den Begriff der Sprezzatura. Mhm. Und der ist mir tatsächlich ein nicht erreichtes Ideal. Castigliones Hofkunst, 16. Jahrhundert.
Kurz für die Leute, die nicht so ganz sattelfest sind im Italienischen, Sprezzatura, was ist das?
Sprezzatura, glaube ich, also ich wollte gerade genau das ausführen wie er von Castiglione erwähnt wird im 16. Jahrhundert, ist ein Begriff. Ich glaube, im Italienischen ist tatsächlich die Wortwurzel etwas, bedeutet irgendetwas Negatives, aber Sprezzatura in der Bedeutung, wie es Castiglione salonfähig gemacht hat, dieses Wort, bedeutet, dass man eigentlich im Auge des Sturms den anderen nicht wissen lässt, wie viel man tut.
Ja.
Und ich finde, da haben wir es auch wieder mit Haltung zu tun, auch mit eigener Wertschätzung. Und ich finde, es geht nie jemandem was an, in den Maschinenraum der Arbeit von einem selber schauen sollen. Es ist oft so, dass Menschen in Interviews immer erzählen, wie viel sie arbeiten, wie wenig sie schlafen. Das finde ich, also mich würde das beschämen, so darüber zu sprechen. Vielmehr geht es doch darum, im Moment präsent zu sein, dem anderen das Gefühl zu geben, nicht woanders zu sein. Ja. Das mag sich dann zwar in kleine Zeiteinheiten aufteilen, die man jeweils da und präsent ist, aber und auch dieses Motto, kill them with kindness, also dass man eben nie diese Hitzfleckigkeit oder diese Schnappatmung an sich durchexerzieren muss und dem anderen gegenüber, auch wenn man gestresst ist, versucht, höflich zu bleiben. Natürlich hat ein guter Freund mal gesagt, nichts ist leichter, als Workaholic zu sein, wenn man eine Familie zu Hause hat. Yeah. Und irgendwas geht natürlich immer auf Kosten von irgendetwas anderem. Aber es geht um dieses Meistern und lieber beschwert man sich doch über zu viel Termine, als dass man gar keine mehr im Kalender vorfindet.
Obwohl ich, also das war nicht bei dir, wir kennen uns jetzt 2 Jahre, glaube ich, oder? Mhm. 2 Jahre dürfen es jetzt sein. Mhm. Und ich habe dann früher erfahren, dass du wahnsinnig viele Termine hast und diese Termine auch sehr ungünstig so über den ganzen Globus immer verstreut sind. Also das ist mir früher aufgefallen, man hört dich da nie klagen. Diese Haltung ist tatsächlich, die lebst du tatsächlich aus.
Das ist lieb, weil man kann das von sich selber behaupten.
Die viel ruhiger oder was leben und die einem dauernd in den Ohren liegen.
Das ist ja manchmal nicht auch jammern, ist auch manchmal so ein bisschen so, wie man früher mal Quartett gespielt hat, so wer hat die höhere Anzahl.
Ja, das ist ja auch so, dass auch wenn viel, man so,
ah, ich schreibe dir gerade aus dem Taxi von New York oder Grüße aus Miami und ich habe irgendwie vor 10 Jahren aufgehört zu schreiben Grüße aus und auch eine Abwesenheitsnotiz beim Job habe ich nicht mehr, also weil ich denke so, es geht keinem was an, also das muss keiner wissen, wo ich gerade bin und ich berausche mich auch nicht daran, sondern ich tue dort, wo ich bin, meine Arbeit. Und wenn das heißt, dass man in Shanghai, in Venedig und in L.A. innerhalb von einer Woche ist, dann ist das halt so. Was macht man denn die meiste Zeit? Die meiste Zeit sitzt man im Flieger. Ja. Und da kann man dann auch Bücher schreiben wie alle Zeit der Welt.
Gut, also jetzt ist, es lässt sich langsam nicht mehr vermeiden. Wir sind jetzt bei Minute 34.2. Also es geht um das Buch. Dieses Buch heißt Alle Zeit der Welt. Also eigentlich sind es lauter Geschichten, die man mit dir jetzt erst einmal nicht in Verbindung bringen würde, aber trotzdem ist es ja, glaube ich, so ein bisschen Bekenntnischarakter auch dieses Buch. Mhm. Und vielleicht kannst du mal ganz, ganz allgemein erklären, erstens, um was es geht und zweitens, wie du drauf gekommen bist oder wie du drauf gekommen bist und was es geht, wie es dir besser passt.
Also vielleicht zweierlei. Das eine ist ein Comic vom New Yorker von vor 20 Jahren, den ich mal irgendwann sah, in dem sich 2 Planeten treffen. Mhm. Der eine ist Erde und der Planet, der nicht Erde ist, fragt Erde, was ist denn los mit dir? Du siehst so krank aus. Und Erde sagt, ich habe Homo sapiens. Mhm. Und der andere Planet sagt, macht nichts, geht vorüber. Ja. Das und die Tatsache, dass Susan Sontag einmal, die ich natürlich wie jeder auf der Welt sehr schätzt.
Ja, auch eine Hansa-Autorin übrigens, um diesen Running Gag.
Auch eine Hansa-Autorin.
Um diesen Running Gag hier mal durchzusetzen. Also, ja, wir machen ja überhaupt keine Werbung. Das ist ja hier ein Podcast, der gar keine Werbung macht.
Also. Und dort, wo jemand nicht Hansa-Autor ist, beispielsweise Robert Musil, von dem wir auch schon sprachen, da lassen wir es einfach unter den Tisch fallen.
Ja.
Ja. Aber er kann ja noch. Und ich glaube, wenn er wollte, dann wäre er das jetzt. Aber wir wollen uns da nicht versteigen. Also Susan Sontag sagte auch mal, die Menschheit ist das Krebsgeschwür des Planeten. Und ich dachte so, hey, also klar, in einer Zeit, in der wir uns immer mehr gehetzt fühlen und über die Qualität immer weniger zu verfügen scheinen, wirklich auch über längere Zeiträume etwas zu schaffen, in der wir immer abgelenkt sind, monetarisiert abgelenkt sind. Das Geschäftsmodell der Big Five des Silicon Valley beruht ja auf unserer Ablenkung. Und wollte ich doch dem entgegensetzen, nicht als neues Dogma, nicht im Sinne der Entschleunigung oder des Digital Detox, sondern im Sinne des Aufzeigens der Schönheit dessen, wozu Menschen auf diesem Planeten fähig sind, vis-à-vis einer sich immer breiter machen. Und wir spüren das doch alle, ob das sich im Nationalismus, ob sich das in der Xenophobie, ob sich das in der Umwelt und wie wir damit umgehen darstellt, spüren wir alle, dass sich die Hässlichkeit eben sehr schnell ausbreitet. Ja. Und da ging es mir darum, auch als Familienvater letztlich einmal aufzuzeigen, dass Menschen in der Lage sind, auch Schönes über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg zu schaffen. Und mir war es wichtig, eben ja alle Kontinente abzudecken, auch viele Disziplinen, nicht nur die Literatur und die Kunst, aus der ich komme, sondern tatsächlich dann auch Mathematik, Biologie, Wissenschaften, da zu schauen, was braucht denn lange Zeit? Und das war das Wichtige für mich, das entsprechend darzustellen, auch aufzuzeigen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Information, die sozusagen einen Mausklick oder einen Swipe weit entfernt liegt. Information ist abrufbar jederzeit in einer Sekunde, was wunderbar und herrlich ist für mich, vis-à-vis wirklich ein Wissen. Ja. Wissen ist etwas, das man sich hart erarbeitet, für das man Zeit aufwenden muss. Ja. Umso größer ist der Erkenntnisgewinn.
Ja, ja. Ja,
jede Recherche mag mit Wikipedia anfangen, aber sie dürfte niemals dort aufhören. Und das zeigt mir, also das war in dem Buch mir das Anliegen, eben so etwas aufzuzeigen.
Mal ein paar Beispiele von den Geschichten, die du erzählst.
Also immer gerne erzählt und auch anschaulich ist natürlich das Beispiel des Briefträgers Ferdinand Cheval, der mit Ende des 19. Jahrhunderts auf einem seiner Botengänge, und das waren damals, ist er 20 Kilometer am Tag gelaufen, um in Odrive in der Mitte Frankreichs eben seine Weiler zu versorgen, ich glaube drei kleine Orte mit der Post zu versorgen, über einen Stein stolperte, den er dann aus dem Boden nahm und auf einmal in diesem Stein alles sah, Flora, Fauna, mythologische Wesen und den einfach mitnahm und ihn in seinem Gemüsegarten am Ufer der Galore ablegte. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, mit den 20 Kilometern, die er jeden Tag lief, dann auch mit Hilfe eines Schubkarrens, den er sich bastelte und zusammenschusterte, nahm er immer kleine Steinchen, Muscheln etc., hob er alles mögliche Kieselsteine auf und schaffte die an seinen Gemüsegarten. Und 33 Jahre später steht in diesem Gemüsegarten ein 20 Meter langer, 14 Meter hoher, dann als Palais Ideal bezeichneter Palast, der sich, er war ja kein Architekt, der sich sozusagen speist aus den visuellen Reizen, die Cheval natürlich durch das Austragen der Post, die Fotografie in Postkarten etc. ihren Niederschlag finden und in Zeitschriften, sieht man zum ersten Mal Fotografien von Gebäuden, Moscheen, Hindu-Tempeln etc., die er natürlich auch durch das Austragen der Post sieht und die dann einfließen in seine Architektur, in seine fantastische Architektur dessen, was den Palais Ideal ausmacht.
Ja.
Und zu sehen, dass ein einzelner Mann, indem er 43-jährig einen Stein hochhebt, in der Lage ist, ohne Architekt jemals gewesen zu sein, einen Palast baut, den heute 200.000 Menschen im Jahr besuchen als Pilgerstätte, fand ich das phänomenal. Mhm. Und diese Geschichten wollte ich eben erzählen.
Mhm.
Vieles davon ließ mich natürlich dorthin fahren. Mhm. Vieles davon ließ mich Gespräche mit denen führen, die besser Bescheid wissen. Und andere Dinge lagen mir natürlich so nah. Ein Kapitel über Duchamp, ein Kapitel über Proust.
Klar.
Das schüttelte man sich natürlich aus dem Handgelenk.
Ja, leider. Ne? Also wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Du, Proust, also ich hätte ja noch Musil gern gehabt, aber...
Musil kommt aber zumindest drin vor.
Er kommt vor, hätte. Aber es wäre natürlich der Mann ohne Eigenschaften, das wäre es schon noch. Aber wir können die Sache ja vielleicht noch prolongieren. Noch mit einem Supplementband oder mit einem zweiten Band.
Nein, Musil, absolut. Du hast vollkommen recht.
Dann war
die Literatur noch nicht mehr ganz so präsent.
Ja, ich schätze jetzt mal, da haben wir uns eigentlich nie drüber unterhalten, kommt mir gerade. Die Idee müsste eigentlich schon älter sein, denn so aus dem Ärmel schüttet man ja nicht 28 so unterschiedliche Dinger wie den Palais des Briefträgers.
Es waren so genau. Ich musste für das zunächst, und ich hoffe, das ist keine Enttäuschung für Hans, aber hatte ich mich bemüht, wie für alle anderen Bücher auch, das zunächst mal in englischer Sprache zu schreiben. Und hatte auch das Kapitel über den Cheval, über den Briefträger, in englischer Sprache geschrieben und hatte das dann bei den Verlagen gepitcht, bei denen ich ja schon unter Vertrag stand, weil ich ja bislang meine ganzen Sachbücher in englischer Sprache geschrieben hatte. Hat mich dann aber tatsächlich umso mehr, also das ist... umso mehr gefreut. Und ich erinnere mich gerne an das Gespräch mit dir und Jo Ländle, dass ihr dann tatsächlich euch dieses Buches angenommen habt. Weil ich mag das immer, wenn ich ein Buch pitche und dann auch gerade bei euch, komme ich ja so nackt daher. Ich habe ja meine Deformation...
Nein, du hattest auch damals...
Meinen Anzug an.
Wenn ich deinen Dreiteiler, ich kann mich nicht mehr teilen, das war sicher Anzug und Krawatte, das war das erste Mal, wie du dann weg warst, wo wir gestaunt haben. Mein Gott, ist der gut angezogen.
Also nackt daher meine ich tatsächlich nur, dass ich... Meine Deformation professionell ist natürlich, dass jeder von mir was will, weil ich für BMW Kulturengagements eingehe und das betreibe. Und jeder natürlich sein Sprüchlein mir gegenüber aufsagt. Wenn ich aber bei einem Verlag bin, der nie was von mir wollen würde als BMW-Vertreter, von dem ich aber was will, umgekehrt, tut mir das fast in so einem kathartischen Sinne gut, hier zu sehen, wie weit komme ich denn damit?
Ja, ja.
Und da fand ich sehr schön, dass die Bekenntnis eurerseits für das Buch da war. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil du fragtest, wie viele Kapitel haben denn schon gestanden?
Natürlich. Nein, ich meine jetzt einfach mal auch Themen, was du an Themen schon hattest. Das Schreiben ist ja das Nächste. Aber ich denke jetzt mal einfach so zu sammeln, wenn man jetzt hergeht und sagen würde, ja,
Also ich glaube, ich hatte so 10 Kapitel mir überlegt, darüber schreiben zu wollen. Ja. Einfach Dinge, seitdem man weiß, wenn man ein bestimmtes Thema interessiert, dann liest man natürlich auch Zeitungen, liest man Aufsätze, liest man Literatur, geht ganz anders durch die Welt, liest man alles anders. Im Sinne dessen, wie kann man das gegebenenfalls nutzbar machen?
Ja.
Und dann haben natürlich auch direkt, ihr hattet ja auch direkt Ideen, wo vielleicht noch ein Kapitel draus gemacht werden kann. Und ab dem Zeitpunkt, und ich brauche dann immer diesen Push auch seitens des Vertrages mit dem Verlag, dass ich dann sage, okay, jetzt wird's ernst. Und dann fängt man natürlich auch an sein Netzwerk, an sein weltweites Netzwerk zu gehen und zu sagen, hey, sag mal, was gibt's denn da in der Mathematik und so weiter. Und es fällt einem ja dann auch vieles zu, sodass man sich dann auch irgendwann, und das ist immer die größte Kunst, sich dann auch zu beschränken wiederum.
Ja, ja, ja.
Und das ist immer mein, und darüber bitte ich ja dann auch um Entschuldigung in dem Vorwort, ich habe doch einen gewissen Mitteilungsdrang, so ein raumgreifendes Sendungsbewusstsein, das mir manchmal dahingehend im Weg steht, dass ich denke, okay, vielleicht wäre es besser, jetzt nicht noch diese Referenz mit einzubringen in dieses Kapitel. Aber da war ich letztlich auch immer deiner Lektüre dankbar.
Wobei, Mitteilungsdrang würde ich jetzt aus zweijähriger Freundschaft, Bekanntschaft sagen, auf jeden Fall. Aber die Kapitel sind ja, das sei hier gleich mal gesagt, die sind ja alle gleich lang.
Ja.
In etwa, also da ist auch ein strenger Formwille eigentlich.
Das war ein strenger Formwille.
Dahinter, ich glaube,
immer so 5 Seiten.
Immer so 5 Seiten, ja, genau. Was ja dann einiges voraussetzt, dass man also diese sehr unterschiedlichen Stoffe und diese sehr unterschiedlichen Geschichten, dass man die also immer auf dieses Format zusammenbringt. Ja, und dann warst du im Sommer weg am Bodensee und hast da 3 Wochen oder was geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wie geht's dem da jetzt eigentlich, wenn er nicht mehr fliegen darf?
Ach,
und wenn er jetzt da die ganze Zeit da am Bodensee, am Ufer sitzt und schreibt.
Ich glaube, es geht allen so, dass man unter Druck natürlich am besten schreibt. Ja? Also
du warst unter Druck am Bodensee.
Ich habe ja auch später abgeliefert, als das vertraglich vorgesehen war, aber ich denke mir, das geht euch bei 90% der Autoren hoffentlich so.
Nee, das sind
95.
87.
Ja, das denke ich mir.
Also, 86,5.
Ich weiß natürlich, dass diese Deadlines sozusagen willkürlich gesetzt sind. Was soll man denn machen? Soll man kommen? Kommt jemand mit der Peitsche und peitscht einen zu Hause aus? Oder das stellt sich neben den Schreibtisch und sagt, so, jetzt wird aber noch mal eine halbe Seite bewerkstelligt. Ich hatte tatsächlich, um so einen Start zu haben, das war, habe ich wirklich innerhalb von einer Woche 5 Kapitel geschrieben.
Wahnsinn.
Das war beim Januar des Jahres. Ja, genau. Und dann habe ich über Monate nichts geschrieben, aber dann natürlich gesammelt und nachgedacht. Aber es ist mir doch gelungen, in diesem vollen Terminkalender das Buch doch in einem Jahr, in einem guten Jahr auch dann oder weniger zu schreiben. Ja, man hält das Buch in der Hand und denkt dann immer so, mein Gott, wann hast du das alles eigentlich noch hinbekommen? Aber ich lege auch wirklich gerne Zeugnis von mir ab und ich bin, glaube ich, weniger von mir vereinnahmt als vor 10 Jahren. Ich kenne meine Rolle. Also ich lasse mich nicht mürbe machen, dadurch, dass ich weiß, ich werde nie ein Proust oder ein Joyce sein. Das ist ja vermessen allein schon, das in einem Satz zu sagen. Wir reden ja hier auch von einem Sachbuch, aber ich weiß darum, dass ich eigentlich gerne Mittler bin. Und dass, wenn sich dadurch Menschen durch das Buch über das Kapitel von Proust oder Joyce oder Duchamp anfangen, dafür dann zu interessieren, also den zu lesen, dann muss ich sagen, dann habe ich was erreicht. Mm-hmm. Ich sehe mich in so einer Mittlerrolle und da fühle ich mich eigentlich wohl. Also das wäre jetzt auch wieder vermessen, aber da ich ja Messdiener war, ist das eher so, Johannes der Täufer, wo alle Leute dachten, du bist doch derjenige. Ich meine, okay, Johannes der Täufer ist natürlich auch eine hohe Fallhöhe für mich, aber was ich meine, der hat ja immer gesagt, wahrlich, ich sage euch, es wird jemand kommen, hat auf jemand anderen verwiesen. Also ich weiß um meine Rolle hier auf diesem Planeten und wäre aber auch fahrlässig, die nicht nutzbar zu machen, weil ich auch weiß, auch begeisterungsfähig zu sein. Und das ist mir gleichzeitig beim Wahren eines hohen Anspruchs auch wichtig, diese Begeisterungsfähigkeit auch in ein Feld hineinzutragen, schreibend, das man auch gerne als Unterhaltung oder als spannend bezeichnen kann. Das ist für mich eher ein Ritterschlag, denn eine Kritik.
Könntest du dir das vorstellen? Also wir haben ja vorhin über den Universaldilettanten gesprochen, also doch nicht, also statt dem Homo Universale der Renaissancezeit siehst du dich eher als Universaldilettant, wenn es nicht um Marcel Duchamp geht. Könntest du dir tatsächlich vorstellen, mal 5, 7, 10 Jahre nur an einer Sache zu sitzen? So wie das ja in den Geschichten, die du da erzählst, andere Leute tun.
Tobias, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es letztlich so, dass dieses Buch auch nur ein Platzhalter ist oder etwas, das ich zwischen das schiebe, was ich eigentlich machen muss und mich damit beschäftige, um mich noch nicht mit dem zu beschäftigen, was ich machen möchte. Ich habe letztlich seit meinem 16. Lebensjahr mittlerweile, wenn ich es wiegen würde, mit Sicherheit 10 Kilogramm Notizen für den ungeschriebenen Roman, der natürlich solange der Jahrhundertroman bleibt, solange er ungeschrieben ist.
Ja.
Manche Leute sagen auch, Girst, du lebst deinen Roman, den du nie schreibst. Mhm. Aber auch in dieser Gründung dieser Literaturschachtel, ja, wo dann Jan einsprang, habe ich auch Fiktion drin publiziert. Mhm. Das ist letztlich das. Und da weiß ich aber, das zerbirst mir mein derzeitiges Leben. Mhm. Dieses Buch ist dann aber auch das Letzte oder die Letzten als Entschuldigung, das andere Buch nicht zu schreiben. Und auch heute, ich habe letztlich sehr viel Zeit damit verbracht auf dem Fahrrad, ist es schon ein Sehnsuchts- und ein Fluchtort im Hirn. Es bedarf auch eines Ortswechsels. Das wäre immer der Luberon in Frankreich, dort sogar Lacoste, wo ich mir sozusagen als Immobilien, als Real Estate Porn mir immer anschaue, was es da eigentlich noch zu kaufen gibt an Häusern aus dem 18. Jahrhundert für sehr viel weniger Geld als alles, was man in München für eine Einzimmerwohnung zahlen würde. Dorthin muss ich und das werde ich schreiben wollen müssen, weil dafür bin ich auf diesem Planeten, egal was dabei rumkommt. Und selbst wenn Hansa sagt, nee, tut mir leid, das Buch, lieber Thomas, werden wir nicht publizieren.
Da haben wir ja noch ein bisschen.
Aber das Buch kommt.
Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Ausweichbücher, die wir vorher zusammen machen können. Es gibt auch auf www.hansa-literaturverlage.de zu sehen eine Fotografie von Martins berühmten Fotografen Martin Eder von dir, der dich in einem Stillleben zeigt, eine Vanitas-Darstellung. Es gibt Kolleginnen hier im Haus, das darf ich dir jetzt mal verraten, die haben das relativ groß ausgedruckt und haben das in ihrem Büro hängen. Wie bist du zu diesem Motiv gekommen und wie erkennst du dich in diesem Motiv wieder?
Ich bin als Kulturschaffender in einem weltweit tätigen Unternehmen unterwegs seit 15 Jahren. Ich weiß, dass es bei der Aufmerksamkeit Ökonomie oder der Attention Competition da draußen nicht nur um den Inhalt geht, sondern auch um das Key Visual, um das Key Moving Image, um die Vermarktung, um die Verpackung etc. Das heißt, hier bin ich extrem ernsthaftig in meinem Bemühen unterwegs, dieses Buch auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Hansa tut seinen Teil dafür, ich tue über mein Netzwerk und mein Know-how meinen Teil dafür. Das heißt, dass ein sehr guter Freund Christoph Niemann das Cover gemacht hat und Martin Eder als Freund natürlich von mir gebeten wurde, das Foto dafür zu machen, als Maler, der er auch ist und international renommiert. Mir war es wichtig, aber auch diese Ernsthaftigkeit des Autorenfotos, über die ich mich letztlich seit 30 Jahren aufrege.
Oh Gott.
Nee, also weil ich immer so denke, so diese harten Männer, die dann trotzdem weitwund gucken müssen und der eine streichelt noch den Hund und der andere in der Natur und der andere mit verwirrtem Haar am Schreibtisch. Das kotzt mich, sorry, so dermaßen an, weil es ist ja doch Selbstdarstellung. Mhm. Und es ist ja doch, und ich dachte immer so, wenn es irgendwann mal den Roman schreibe, dann werde ich Freunde bitten, sich für mich ablichten zu lassen, weil ich will damit so ein Verwirr- und Versteckspiel spielen, zumindest eine andere Ebene reinschieben. Und keiner hat das für mich bislang besser gelöst, bis natürlich das Bild von Martin kam, wie Raphael Horzmann, den ich sehr schätze und bewundere, toller Schreiber aus Berlin, der mit einer simplen Geste, nämlich er hat eine Zigarette im Mund, natürlich auch so ein gern gesehener Topos des harten Mannes, der dann trotzdem weiche Zeilen schreibt.
Politisch schon inzwischen.
Und er hält dann aber auch in der anderen Hand auch noch eine Zigarette. Mhm. Das sieht so herrlich lustig aus, dass ich auch dachte so, alle Zeit der Welt ist natürlich, kann auch vermessen sein. Ja. Oder wir wissen alle, dass wir nicht alle Zeit der Welt haben. Deswegen ich dieses Foto sollte auch das Buch oder den Titel des Buches konterkarieren.
Ja.
Dahingehend, dass wir, wie du sagst, in einem Vanitas, in einem überbordenden Memento Mori Setting von abgebrannten Kerzen und umgedrehten Sanduhren und vermoderndem Obst mich als Autor mittendrin sitzen haben, der fast augenzwinkern sagt, Sweethearts, auch ich weiß, unsere Zeit ist endlich. Sodass das dann in einen direkten Bezug und Kontrast tritt zu dem Buch selber. Und ich glaube, das ist uns dahingehend auch gelungen, weil es klar war, dass das Bild natürlich auch von Martin Eder, auch in seiner Opulenz und in seiner unglaublichen Farbigkeit etwas ist, worauf man auch aufmerksam wird.
Ja. Schön. Gibt es noch etwas, was du der Welt...
Ja, darf ich eine Sache sagen?
Ja, bitte.
Auch wenn ich damit so ein bisschen ich weiß nicht, ob das ein Holzweg ist oder so, aber ich rede natürlich auch mit meiner Patentante darüber, der ich sozusagen mein Interesse für die Kunst zu verdanken habe, weil sie Bände von Salvador Dalí in Köln in ihrer Wohnung hatte, auf die ich dann aufmerksam wurde, als ich sie besuchte als kleiner Junge, die mich auch auf Reisen eingeladen hat, in den Jemen, in den Oman, in den Iran, der ich also viel verdanke. Die war Grundschullehrerin und sagt dann immer so, Thomas, also dein Name-Dropping, ja, jetzt in diesem Alle Zeit der Welt. Und darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Und da dachte ich nur so Name-Dropping, weil irgendwie kam mir das nie so vor. Und natürlich kommen wahnsinnig viele Zitate in dem Buch vor, nicht zu viele, hoffe ich, und werden auch viele Menschen genannt. Und ich dachte dann, ich wollte das aber für mich klären. So, bedarf es für mich der Namen, um sozusagen selber bestehen zu können. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, und dass sich eine gewisse Bescheidenheit darin kundtut, dass man Namen zitiert, weil es für mich fahrlässig wäre, Errungenschaften zu den meinigen zu machen, indem ich Menschen wegfallen lasse, von denen ich doch weiß, dass die einen bestimmten Sachverhalt, einen bestimmten Gedanken so viel besser beschrieben haben, als ich das jemals vermag. Also hole ich mir lieber den Vorwurf des Name-Droppings ein, als dass ich selber große Namen und deren Zitate unter den Tisch fallen lasse. Ja. Ich finde, in dem Fall ist Name-Dropping etwas, das sich kleiner macht, beziehungsweise nicht kleiner macht, aber um sein eigenes kleines Ich im Rahmen dieser Giganten, auf deren Schultern wir alle stehen, zu behaupten versucht.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.